Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele mittelständische Unternehmen beschäftigt. Wie schließen wir die Lücke zwischen IT und OT und machen unsere Produktion wirklich smart? Gemeinsam mit Julia Jonas von Siemens diskutiere ich, wie der IT-OT-Gap Schritt für Schritt überwunden werden kann, wie Unternehmen das nötige Industrie 4.0 Know-how aufbauen und warum es so wichtig ist, weg von Pilotprojekten zu kommen hin zu einer echten skalierbaren Umsetzung. Wir teilen heute Strategien, die besonders im Mittelstand funktionieren und zeigen, welche handfesten Vorteile das bringen kann, von Effizienzgewinnen bis hin zu generell einer höheren Zukunftsfähigkeit. Und als Bonus gibt es einen exklusiven Einblick in unser gemeinsames White Paper von Siemens Industrial Edge und Scalable One. Darin findest du alles, was wir heute besprechen, noch einmal kompakt zusammengefasst. Den Link dafür gibt es natürlich in den Shownotes. Jetzt heißt es aber erstmal reinhören, White Paper am besten gleich runterladen. Es lohnt sich. Viel Spaß.
Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspirationen, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Hi Julia, herzlich willkommen im Podcast Factory 21.
Vielen Dank fürs Willkommen, Lukas. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich mich auch. Wir wollen heute mal darüber sprechen, die Welten von Siemens und von Scalable One so ein Stück weit übereinanderlegen. So haben wir uns ja kennengelernt. Aber bevor wir tiefer einsteigen, auch in was wir in einem White Paper zusammengefasst haben, hol uns doch mal kurz ab. Wie kommt es, dass du dich mit Produktion beschäftigst? Also wie bist du in die Produktion gekommen?
Also ich selber habe ein bisschen einen längeren Weg in die Produktion, weil du sprichst hier ja nicht mit Siemens, du sprichst mit der Julia, die in der Factory Automation in Digital Industries in Siemens arbeitet, ist ein großer Konzern, deswegen ist es immer wichtig, irgendwie zu gucken, wo ist man verheimatet, weil manchmal fühlt es sich an, sind ja viele sehr unterschiedliche Bereiche. Ich selber beschäftige mich schon ganz lang mit digitaler Transformation und produzierenden Unternehmen, die neue Prozesse einführen möchten, die neue Geschäftsmodelle erschließen möchten, auch basierend auf Daten, das weiß nicht, so seit 15 Jahren ungefähr. Und darüber beschäftigt man sich dann natürlich auch, wie kann man Produktion besser machen, wie kann man Prozesse vereinfachen, wie kann man es effizienter gestalten, wie kann man Datenzugang und Datenanalyse besser hinbekommen oder auch besser nutzen. Und das ist so mein Zugang.
Das ist so dein Steckenpferd, höre ich raus. Jetzt ist so, Siemens hat selber eine Produktion und ihr bietet Produkte für die Produktion an. Und jetzt würden wir wahrscheinlich so am Anfang vermuten, ja okay, Siemens, so ein großer DAX-Konzern, den kann ich ja gar nicht mit dem klassischen Mittelstand im produzierenden Gewerbe in Deutschland vergleichen. Wie begegnest du denn der These und wie ist da deine Erfahrung, wenn du so vergleichst, wie sind die Werke eigentlich von Siemens und wie sieht das eigentlich heute in der produzierenden Industrie im Durchschnitt dann doch in Deutschland aus?
Also die Werke selber, die Siemens-Werke selbst, kann man, glaube ich, schon mit einer mittelständischen Produktion ganz gut vergleichen. Die Herausforderungen sind ähnlich. Die Produktionsverhältnisse sind natürlich sehr digital, weil Siemens alles, was Siemens anbietet, selbst vor Ort erprobt. Es ist auch Elektronikherstellung, also von dem her relativ sauber im Vergleich zu anderen Produktionsstätten. Mhm. Aber die Herausforderungen, die es dort gibt, die Anforderungen an Produktionssysteme, ich glaube, die kann man sehr, sehr gut mit dem Mittelstand vergleichen.
Was beschäftigt euch da gerade in der Produktion?
Das gleiche wie andere Mittelständler auch. Also gerade die Abschätzung, welche Kapazitäten man wie vorhalten muss, Arbeitsprozesse digitalisieren, alles, was händische Arbeit involviert, irgendwie abzubilden als Prozess. Um zu wissen, wo stehen welche Produktion, also in welchem Produktionsschritt sind welche Artefakte gerade. Schwierig auf Deutsch.
Auf Deutsch.
So viel Englisch in meinem Arbeitsalltag. Also welches Stück ist gerade wo im Werk? Mhm. Sowas möchte man natürlich auch wissen.
Mhm. Okay. Wenn du dann in den Werken unterwegs bist, also du begleitest sowohl ja potenzielle Kunden von Siemens als auch die Werke in Siemens. Was sind so Unterschiede, die dir auffallen? Du hast es gesagt, ja, auf der einen Seite sind die schon ähnlich oder vergleichbar, aber es sind ja jetzt nicht alle im Elektronikumfeld und alles so sauber, wie du beschrieben hast, sondern es geht ja durchaus auch ein bisschen unterschiedlich zu in der deutschen Industrie. Also was fällt dir da so auf?
Also in unseren Werken kennen wir natürlich unsere eigenen Herausforderungen schon und das, was bei Mittelständern zum Beispiel teilweise eine Herausforderung ist, ist klar dieser IT-OT-Gap, wo wir bei Siemens in den Werken schon ganz viel Software ausprobieren, kommt man dann auf Grenzen, die einfach ganz operativ sind und wo man ja auch an Disziplingrenzen kommt, wie zum Beispiel, es gibt große Digitalisierungsprojekte bei Mittelständern. Also man macht so ein schönes Vorzeigeprojekt und stellt dann fest, die Weiterführung ist vielleicht gar nicht so einfach, weil man braucht jetzt CapEx, weil Software halt als Subscription bestellt wird und man braucht die IT-Abteilung, um Software-Updates einzufahren und so weiter. Das wäre jetzt bei uns aufgesetzt. Woanders muss man solche Prozesse erstmal etablieren. Also das ist dann ja was man so Schritt für Schritt aufbauen muss und wo man auch viel die Menschen mitnehmen muss, um da hinzukommen, dass man sowas umsetzen kann.
Verstehe. Das ist ja tatsächlich auch der Punkt, wie wir zusammengekommen sind, weil die Problemstellung, die ja natürlich oft an uns jetzt Scalable One-seitig rangetragen wird, ist ja, wie kann ich denn jetzt in einer bestehenden Produktion, wo ich vielleicht ein paar neue Anlagen habe, ein paar alte Anlagen habe, wie kann ich denn Maschinendaten, Prozessdaten integrieren, eine Flexibilität haben, strategisch vielleicht Kompetenz aufbauen? Und da muss ich ja sagen, habt ihr ja mit eurem Industrial Edge Programm schon einen sehr spannenden Ansatz gefahren, dass ihr sagt, es gibt eine flexible Variante, wo ich in der Siemens-Welt unterwegs bin und ich auch genug Flexibilität habe, unabhängig vom Alter und von der Art und auch von der Art der Steuerung. Da seid ihr ja tatsächlich offen, das gefällt mir tatsächlich an der Sache.
Ja, ich glaube, wir können so 95-99% der Protokolle abdecken, die es so gibt von allen Arten Maschinen.
Ja, normalerweise sucht ein Produktioner ja eine 80% Lösung, also sind die alle happy. Lass uns gerade mal einsteigen in so die typischen Probleme. Du hast jetzt auch schon angesprochen, ihr habt ein sehr, sehr gutes technologische Infrastruktur, würde ich mal sagen, in euren Siemens-Werken, weil ihr eben die Gap zwischen IT und OT ganz gut schon im Griff habt und geschlossen habt, auch mit euren Produkten natürlich. Vielleicht fangen wir da mal vorne an, weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder Zuhörer weiß, was ist der Unterschied zwischen IT und OT. Ich erkläre es mir irgendwie immer so bei IT. IT sind die Themen, ich habe Probleme mit meinem Windows-Account, dann spreche ich die IT-Abteilung an und wenn an dem Logistiksystem, am Paternoster oder wie auch immer die Software nicht funktioniert, dann muss ich mit der OT-Welt sprechen, was oft ja die Instandhaltung ist. Und was ich da schon in der Praxis sehe, das sind ja heute zwei Welten, die heute nicht zwangsläufig miteinander zusammenarbeiten oder historisch einfach getrennt voneinander arbeiten. Wie nimmst du das Ganze wahr, also die Unterschiede zwischen IT und OT?
Ja, da gibt es allein schon eine riesen Sprachbarriere. Das ist ganz lustig, wenn man tatsächlich mit IT-Lern und OT-Lern spricht. Und wir machen da auch Workshops, um die bewusst zusammenzubringen. Also wir ziehen uns diese Rolle an, um bei unseren Kunden eine Brücken zu bauen. Und man spricht da und merkt, die sagen die gleichen Worte, aber die meinen komplett was Unterschiedliches, einfach weil die Ausbildung so vollkommen gelöst voneinander ist, historisch zumindest oder traditionell. Und da muss man erstmal gucken, dass man über die gleiche Sache spricht und damit hinter den gleichen Begriffen auch die gleichen Konzepte stehen. Das kann zu sehr lustigen Missverständnissen führen und das erklärt dann auch, warum das ohne Moderation nicht so einfach ist, plötzlich zu sagen, ja, ihr setzt euch jetzt an den Tisch und dann löst ihr das. Da menschelt's. Aber da gibt es auch Missverständnisse, über die kann man später vielleicht lachen, aber erstmal muss man rausfinden, dass es einfach ein Missverständnis gibt. Ja, muss man erstmal drauf kommen.
Hast du da ein Beispiel, was da in der Vergangenheit schiefgegangen ist?
Also ich hatte mal ein Projekt, da hat man sich gegenseitig überhaupt erstmal erklärt, was man für Digitalisierungsprojekte hat, weil aus den beiden Bereichen ähnliche Ideen kamen, was man machen kann, aber die haben es einfach nicht voneinander mitbekommen. War dann super spannend für alle zu sehen, was für Dashboards schon gebaut worden sind, mit also wirklich komplett unterschiedlichen Ansätzen, wo man dann aber gesagt hat, ah ja, cool, das können wir ja benutzen und dann machen wir die Schritte in Zukunft gemeinsam. War wahrscheinlich ganz gut, dass da eine dritte Partei dabei war, um die zusammenzubringen.
Du meinst, es geht eigentlich um eine ähnliche Sache, nur sind die Herkunft der einzelnen Parteien natürlich völlig unterschiedlich.
Was eine Riesenchance ist, dass jetzt viele jüngere Leute auf den Arbeitsmarkt kommen, die dann im Studium beides schon kennengelernt haben. Also gerade viele Wirtschaftsingenieure haben ja nebenbei im Studium schon irgendwelche Sachen programmiert und dann wird diese Verbindung einfacher und die funktionieren vielleicht auch öfter als Übersetzer in den Unternehmen selbst.
Jetzt ist es ja so, wenn ich in Unternehmen reinkomme und mich vor allem mit den Engineering-Abteilungen und Instandhaltungen beschäftige und man kommt da mit Ideen zur Maschinendatenerfassung oder mit einem Netzwerkkabel, dann sagen die oft, ja okay, wir legen dir vielleicht da noch eine Dose hin und ziehen dir die Strippe, dass du da irgendwas im Netzwerk anschließen kannst, aber ich bin eher Elektriker, also mit der ganzen Netzwerk- und IT-Welt habe ich nichts zu tun. Und das ist ja schon aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Potenzial, was viele Unternehmen noch überhaupt nicht erschlossen haben, dass man intern noch gar keine, ja, man könnte es Industrie 4.0-Kompetenz aufgebaut hat. Also was wäre vielleicht so dein Ansatz oder dein Tipp, wenn du so über eure Projekte schaust, was muss ich denn tun als Unternehmen, um da die Kompetenz aufbauen zu können?
Da kann man vielleicht ein bisschen gucken, was die Leute als ihre Hobbyprojekte machen. So, also die Leute in der OT als Ingenieure sind gerne Tüftler und Bastler. Mhm. Und wenn ich gerade an meine eigenen Kollegen denke, also die unterhalten sich schon gern mit Stolz drüber, was sie selber aus Automatisierungskomponenten für ihr Smart Home als Hobbyprojekt gemacht haben. Ne? Da haben sie unfassbar viel Energie reingesteckt. Es gibt Smart Home Lösungen, auch out of the box, die gehen relativ einfach zu bedienen und diese Logik nehmen viele ja auch mit in ihre Arbeitswelt. Mhm. Also das geht ja Schreibtischtätern genauso wie Leuten in der Produktion und auch in den Werken und zu überlegen, also wie funktionieren Systeme, die so Automatisierung und Steuerungen und IT zusammenbringen in anderen Bereichen und was bedeutet das für die Produktion? Die Brücke kann man relativ leicht schließen und dann geht es halt darum, die Anwendungsoberflächen wirklich leichter zu machen. Also wenn wir als Konsumenten denken, dann stecken wir den Router, den wir neu kaufen für unser Internet ja auch ein und der organisiert sich selber und wir können dem sagen, welches Kabel wohin soll oder welches Telefon auf welche Leitung liegen soll. Und gerade solche in der OT, die IT dann so bedienfreundlich zu machen, dass man davon nicht abgeschreckt wird, das ist eine Riesenchance. Also ich bin jetzt selber ja kein Ingenieur und auch kein ITler, aber wir haben einige Applikationen, gerade im Kontext von Daten sammeln und Daten arrangieren, systematisieren, da habe ich keine Zugangsschwierigkeiten. Ne? Da habe ich das Gefühl,
es hat einfach
als klar,
genug ist,
ich schaue mir das an, das ist visuell gelöst, da kann ich Zugänge visuell einfach ziehen und stecken und ich sehe dann auch grafisch, aha, da kommt jetzt ein Datum an und dann habe ich da viel leichteren Zugang und stöpsel mir das wörtlich zusammen, was ich an Datenübertragung brauche.
Ich finde den Gedanken sehr spannend, weil das ist auch genauso die Erfahrung, die ich habe. Wir hatten ja schon mal so eine, in unserer Anfangszeit bei Scable One war es ja so, dass so dieses Smartphone-Feeling in die Fabriken kam, hat irgendwie jeder gesagt, hey, ich habe irgendwie ein Smartphone und da gibt es einen App-Store und dann lade ich mir eine App runter und in 2-3 Minuten entscheide ich, ist das Ganze anwenderfreundlich und bringt es einen Mehrwert und wenn nicht, dann schmeiße ich es wieder runter. Und ich finde genau das Gleiche, darum passt es perfekt zu dem Punkt, was du gesagt hast, erleben wir gerade, was die Automatisierung und die Vernetzung angeht, weil halt eben viele sich mit Smart Home beschäftigen, dann ganz stolz berichten, ja, die Rollladensteuerung, die ist jetzt abhängig von der Sonneneinstrahlung und von der, was weiß ich, Wärmepumpenleistung und wie auch immer. Und das hat ja schon einen extremen Charme, weil wir jetzt in den Fabriken unglaublich von den Technologien aus der Smart-Home-Welt, die einen viel breiteren Markt ansprechen, fairerweise ja profitieren können. Und ich glaube, gleich wie bei den iPhones und bei den Smartphones, jetzt der gleiche Anspruch in die Fabriken reinkommt. Und das Schöne, was ich jetzt an eurer Lösung finde, ist, dass ihr ja da auch die Hemmschwelle oder die Stufe, über die ich dann drüber muss, so niedrig wie möglich macht, weil ich halt eben jetzt nicht die tiefgreifenden IT-Kenntnisse brauche, sondern mir da viel in einer Drag-and-Drop-Umgebung zusammenklicken kann, ohne dass ich jetzt irgendwie Code schreiben kann oder Code schreiben können muss, so rum vielleicht ausgedrückt.
Ja, also das eine ist die Connectivity, die ich intuitiv herstellen kann, und das andere ist natürlich sowas wie Low-Code, wo ich mir selber Apps, die für einen ganz speziellen Prozess habe, den habe ich halt nur für mein Werk umgesetzt, dass es da nicht out of the box eine App gibt, sondern ich kann mir selber was niedrigschwellig zusammenklicken. Das ist natürlich auch eine Chance.
Ja, absolut. Und dann kann ich mir als Produktionsorganisation ja die Frage stellen, okay, was für Talente habe ich denn in meinem Werk, die da ein bisschen offen sind? Die müssen ja weder ITler fairerweise noch jetzt ein klassischer Elektriker sein, sondern die können ja auch irgendwie dazwischen sein, aber müssen halt technisch affin sein. Und ich glaube, wenn ich solche Leute befähige und die mit den richtigen Tools ausstatte, dann ist da ein unglaubliches Potenzial da.
Absolut.
Und ja, auch nicht nur in Richtung von einer Software wie Scalable One gesprochen, sondern ich finde, das hat ja auch ein Riesenpotenzial, was das ganze die ganze Prozessdatenerfassung angeht. Neue Erkenntnisse über deine Herstellungsprozesse aufzubauen. Also geht's ja bei uns in der Software geht es oft darum, ja, wie kann ich sauber Stückzahlimpulse erfassen oder Zustände und dann so Buchungen automatisieren als Beispiel und mein Auftragshandling verbessern. Aber da steckt ja noch so viel mehr Potenzial drin, wenn ich zum Beispiel bei Testgeräten die einzelnen Parameter so erfassen kann, dass ich dann später auch mal größere Datenanalysen und so weiter drüber laufen lassen kann. Also ist ja schon eine Kompetenz, die dir einen unglaublichen Mehrwert fürs Unternehmen liefern kann, einfach weil du viel, viel mehr über deine eigenen Produktionsprozesse lernen kannst, wenn du dich mit den Daten beschäftigst und wenn du halt bei der Erfassung von solchen Daten nicht gerade von Dienstleistern abhängig bist. Weil das ist auch was, ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, in vielen Unternehmen fährt man irgendwie die Strategie, es kommt eine neue Anlage rein und dann rufe ich einen Dienstleister an und der schließt die mir an. Dann ist das ganze Know-how über Datenerfassung und die wertvollen Prozessparameter, wenn man so möchte, eigentlich in einer externen Hand und du hast gar nicht die Möglichkeit, da mal intern Analysen zu fahren, Optimierung vielleicht aufzudecken und so weiter.
Ja, und ich glaube, da haben wir verschiedene, da gibt es verschiedene Mehrwerte, die wir auch noch mitbringen, gerade mit Industrial Edge, ist non-invasiv, also du kannst es immer an deine Anlage mit anklemmen, ohne was kaputt zu machen, aber auch ohne, dass die Anlage dafür mal kurz angehalten werden muss. Ja. Ne? Also das ist außerhalb des laufenden Prozesses. Und dann hast du die Möglichkeit, die Daten halt auf unterschiedlichen Ebenen anzugucken oder zu nutzen. Also du kannst dir sowohl ein Panel direkt an die Anlage dran setzen, damit jeder, der vorbeiläuft und Daten haben möchte von dieser Maschine, schnell einen Monitor hat und es sehen kann, wie läuft's da. Du kannst es auf Werksebene angucken und du kannst aber auch beschließen, dass du ab und zu in bestimmten Kadenzen deine Daten auch in der Cloud an die Cloud weiterleiten möchtest, wo du dann verschiedene Werke zusammenschaltest und da auch gerade solche Schrittfrequenzen zum Beispiel auch vergleichen kannst, wenn du die gleiche Anlage in mehreren Ländern hast. Warum kommt bei der einen an einem Tag 35 und bei der anderen 45 Stück raus? Da muss ja irgendwas dahinter liegen. Und diese Prozesse zu analysieren, da kann man eben genau entscheiden, welche Daten brauche ich wo, in welcher Kadenz. Und spart sich dann auch sowas, was man eine Zeit lang gemacht hat, alles Mögliche ganz schnell in die Cloud zu laden. Das ist sehr unglaublich aufwendig und teuer. Und auf der anderen Seite ist man aber auch immer unabhängig von, profan gesagt, Internetanbindung, weil das Ganze läuft halt auf dem Shopfloor und ich kann es mir da anschauen, wo die Daten entstehen.
Ja, und man kann sehr, sehr einfach Daten einfach weiterschicken. Also wenn ich schon dran denke, wie oft das bei uns schon ein großes Thema war in Projekten, bis wir Maschinendaten bei uns in der Datenbank hatte. Als ich mir das mit euren Geräten angeschaut habe, musste ich sagen, das ist schon deutlich einfacher. Und hat dann eben, ja, es bietet mir so viele Möglichkeiten. Zum einen, was die ganze, ich sag mal, operative Logistikdaten, BDE-Erfassung angeht, aber halt eben auch, was ja denn die Detailanalysen übergreifende Auswertung dann betrifft.
Cool, es freut mich zu hören, dass dir das gefallen hat.
Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, das fand ich eine spannende Metapher, dass ihr ein Baukasten, ein Lego-Baukastensystem seid, ohne dass ihr auf Lego angewiesen sein.
Klemmbausteine.
Genau. Vielleicht kannst du einmal ausführen, was ihr damit meint.
Also das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, was du auch ansprichst, dass, dass es ein System ist, das auf der einen Seite die Bedienung von Datenintegration möglich macht, aber auf der anderen Seite wirklich Schritt für Schritt aufbaut. Also mit Industrial Edge Devices in der Anlage an Maschinendaten zu kommen, ist sehr einfach in dem Sinn, dass es sehr, sehr viele Konnektoren gibt, die an eine riesige Bandbreite von Protokollen anknüpfen. Mhm. Das heißt, unabhängig davon, von welchem Maschinenhersteller die Anlage ist, aus welchem Jahrzehnt, gibt es halt die verschiedenen Protokolle, die alle anknüpfbar sind. Und die sind ja auch regional ein bisschen unterschiedlich, ob ich jetzt Ethernet IP oder OPC UA nutzen möchte. Also viele verschiedene Schnittstellen, die man bedienen kann. Und diese Konnektoren sind eben nicht nur von Siemens, sondern auch von vielen Partnern, die Connectivity-Software mit in unser System gebracht haben. Die Industrial Edge Devices, ein weiteres Element in der Lego-Logik, die ich an die mit diesen Konnektoren verknüpfen kann, sind auch Siemens-Geräte, aber auch von Partnern-Geräte. Novacon Waldmüller zum Beispiel. Und dann kann ich ja auf den Edge-Geräten verschiedene Applikationen laufen lassen und auch verschiedene Systeme andocken. Und auch da gibt es wieder einen ganzen Katalog von Konnektoren, die northbound gehen. Es gibt Applikationen, die hat Siemens selbst bereitgestellt, auch welche, wo wir wissen, die sind relativ basic, die braucht jeder, wie ein klassisches Performance-Dashboarding, aber auch ganz klare Nischen oder auch spezialisierte Anwendungen, die in Richtung Sicherheit gehen. Da kann man sich dann quasi, wenn man sich sein System zusammenstellen will, aus diesen verschiedenen Komponenten bedienen und es ist sichergestellt, dass die Klemmbausteine alle aufeinander passen und nicht die unterschiedlichen Hersteller wackeln, ruckeln oder nicht aufeinander passen, wenn man bei der Analogie bleibt.
Ja, absolut. Und ihr sagt ja auch nicht, es muss alles von Siemens sein oder es muss ja auch nicht dann zwangsläufig mit dem Siemens MES verbunden sein. Ich kann auch eine andere Software dann ansteuern. Ich kann auch mehrere Software ansteuern, sei es ein CRQ-System, sei es eine Scable-Software natürlich. kleiner Werbehinweis natürlich. Ja, sehr spannend. Ich finde, es ist eine unglaublich wichtige Kompetenz, die man sich aufbauen muss. Und ich denke so in der Kombination, ich habe die richtige Technologie und ich setze im Werk auf die richtigen Leute oder ich befähige die richtigen Leute, so müssen wir es vielleicht ja aussprechen, dann sind da schon sehr, sehr interessante Entwicklungen möglich.
Ja, und die Entwicklung geht ja dahin, dass ich kleinere Losgrößen in einem Werk produzieren kann, dass ich flexibler flexibel reagieren kann auf Kapazitätsschwankungen, also im Sinne von die Auftragseingangslage hat man jetzt gerade in den letzten 5 Jahren gesehen, die schwankt extrem, da muss ich schnell Werke drauf anpassen können. Es geht auch in die Richtung, dass man viel mehr verschiedene Produkte auf einer Linie produzieren kann und die Linien sich vielleicht auch zukünftig selbst organisieren, autonom Engpässe aussteuern, einzelne Komponenten nicht mehr voll durchprogrammiert werden müssen, sondern dass so ein Roboterarm dann auch selber erkennt, wie klein oder groß die Sachen sind, die genommen und weitergegeben werden sollen. Also wenn man das so ein bisschen vor Augen hat, in wo die Richtung hingeht, dann braucht man natürlich solche Modularität und auch ermöglicht auch die Flexibilität.
Ja, und ich muss vor allem anfangen, wobei das allgemein ja eine spannende Frage ist. Ich weiß gar nicht, wie viel du da zu sagen kannst oder wie du da eingebunden bist, aber wäre ja schon mal interessant zu verstehen, wie sieht Siemens eigentlich so die Entwicklung der Fabriken in den nächsten 10, 15 Jahren? Also habt ihr da ein Zielbild oder was schwebt euch da vor? Weil jetzt haben wir ja viel operativ so über die, wir wissen alle seit 1970, dass Industrie 4.0 irgendwie möglich ist und dass wir Anlagen vernetzen müssen. Auf der anderen Seite hat das keiner richtig aufgebaut. Aber was ist denn für euch so das Bigger Picture für die nächsten Jahre? Wohin entwickeln wir uns da?
Also wir in der Fabrikautomatisierung haben tatsächlich nicht einfach selber gesagt, was ist die Vision der Zukunft, sondern haben das mit Kunden zusammen entwickelt. Und da geht das Bild schon ganz klar in die Richtung, was ich schon angedeutet habe, dass man sehr flexibel arbeiten kann. Da gibt es zum Beispiel, und da gibt es nicht nur eine Vision, sondern mehrere Bilder. Und eins wäre zum Beispiel, dass man wirklich individuell für einzelne Menschen Pharmazeutika produzieren kann. Mhm. Also basierend auf Anforderungsprofilen, dass du wirklich ja in diese Losgröße 1 fast gehen kannst und da Kunden individuell produzieren kannst und auch flexibel reagieren kannst, dass du eben Produktionsanlagen hast, gerade jetzt im, wenn man in Richtung Automotive oder auch komplexe zusammengesetzte Produkte geht, dass du auf einer Anlage viele verschiedene Produkte herstellen kannst, das ist auf jeden Fall die Vision. Und auch eben dieses, die Fabrik und die Teilanlagen können sich gegenseitig aussteuern, wenn an einer Stelle ein Engpass ist, dass dann klar ist, naja, dann wird einmal schnell geswitcht und woanders wird der Engpass ausgeglichen.
Mhm. Na, wir hatten hier im Podcast schon häufiger so die Themen Resilienz, Flexibilität, Wandlungsfähigkeit, das sind eigentlich immer noch ähnliche Überschriften, würde ich sagen, ja. Aber im Endeffekt, ich werde ja nur in
aber
so
aber das ist vielleicht gar nicht so weit weg, weil du gesagt hast, es sind 10 bis 15 Jahre.
Ja, das stimmt.
Also geht ja schon einiges.
Ja, und wenn ich ja jetzt meine Hausaufgaben mache und mir die Kompetenzen aufbaue und Daten erfasse, dann kann ich später natürlich auch solche Auswertungen fahren. Sehr spannend. Julia, wir könnten, glaube ich, noch ewig weitersprechen. Ich finde es sehr, sehr interessante Einblicke, die du uns gegeben hast. Wir haben die ja auch zusammen in einem White Paper zusammengeschrieben. Wir haben auch ein so Bild mal skizziert, wie sieht denn der Informationsfluss von einem Anlagenwert über eine SPS oder im Retrofit dann zu einer Software Scalable One aus. Das ist ja, sind ja beides Dinge, die wir gerne zur Verfügung stellen. Da würde ich sagen, das packen wir einfach in die Shownotes rein. Das heißt, jeden, der das jetzt tiefer interessiert, mehr über Industrial Edge erfahren möchte, mehr über, ich sag mal, eine flexible Art, wie man Maschinendaten, Prozessdaten, Parameter erfassen kann, ohne dass mir jetzt der IT super crack ist, dann ist, glaube ich, unser White Paper das richtige Nachschlagwerk so im ersten Schritt. Und ja. Dann möchtest du auch noch was dazu sagen?
Ja, ich glaube, das, was da ganz spannend ist, ist gerade, also auf der einen Seite haben wir jetzt viel drüber gesprochen, wie Maschinenkommunikation ist, aber es gibt ja immer noch viele Prozessschritte, die dann auch menschlich sind und wie man die auch abbildet und einbringen kann, ohne dass man dafür ausgedruckte Listen mit Kugelschreiber-Notizen braucht. Ich glaube, das ist auch noch ein relativ wichtiger Aspekt.
Ja, da gibt es ja tolle also Scalable-Lösungen dafür.
Brückenschlagen.
Ja, absolut, absolut, ja. Wobei, es spielt ja zusammen, weil natürlich kannst du jetzt hingehen und die klassischen Laufkarten und Auftragspapiere digitalisieren. Du kommst aber dann irgendwann zum Punkt, naja, die Anlage weiß ja, wann ein Stück fertig ist. Also warum sollte ich dann eine Stückmeldung zum Beispiel manuell machen? Was meiner Erfahrung nach aber immer noch in mindestens 50% der Unternehmen der Usus ist, also dass ich manuell Ausbringungsmengen erfasse. So gesehen, je besser das Backbone ist oder das Technologie-Stack, auf das ich da zugreifen kann, desto mehr Flexibilität bringt das mir natürlich.
Jetzt habe ich hier ein bisschen in einem Outro unterbrochen.
Alles gut. Schön, Julia, danke, dass du da warst und deine Erfahrung geteilt hast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.